Manchmal wirkt die Lage des Volkes Gottes trostlos, Versagen, Lauheit, Konflikte und Enttäuschungen prägen das Bild mehr als Freude und Herrlichkeit. So erging es auch Jesaja, der die Verirrung Israels scharf benennen musste und kaum noch etwas Gutes sah. Gerade in diese Perspektivlosigkeit hinein öffnet Gott ihm den Himmel und lässt ihn den König auf dem Thron sehen. Die Frage ist, was verändert sich, wenn nicht zuerst die Umstände besser werden, sondern unser Blick für Christus in seiner Herrlichkeit erneuert wird? Christus bleibt auf dem Thron, auch wenn das Volk fällt. Die Vision, die Jesaja im Todesjahr des Königs Usia empfängt, setzt einen scharfen Kontrast, unten ein Volk in religiöser Routine, politischer Unsicherheit und geistlichem Verfall, oben ein Thron, hoch und erhaben, unberührt von den Erschütterungen der Geschichte. So berichtet er, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume füllten den Tempel. Während auf der Erde ein König stirbt und ein System ins Wanken gerät, sieht Jesaja, dass über allem ein anderer König regiert, dessen Thron weder wankt noch altert. Dieser Herr, dessen Herrlichkeit Jesaja schaut, ist nach dem Zeugnis des Neuen Testaments der Christus selbst. Diese Dinge sagte Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und über ihn redete. Die Vision hebt ihn heraus aus der Fixierung auf das, was zerbricht, und führt ihn in die Wirklichkeit dessen, der bleibt. Trotz der Rebellion, der Ungerechtigkeiten und der Verderbtheit Israels, seines auserwählten und geliebten Volkes, sitzt Christus nach wie vor auf einem hohen und erhabenen Thron in Herrlichkeit. Diese Verse machen deutlich, dass ganz gleich, wie die Lage auf der Erde auch sein mag und ungeachtet der Verderbtheit und Erniedrigung unter Gottes Volk Christus dennoch auf dem Thron in seiner Herrlichkeit bleibt. Bemerkenswert ist, dass nicht nur der Thron betont wird, sondern auch die Säume des Gewandes, die den Tempel füllen. In dieser poetischen Sprache schimmert die Würde der Menschwerdung Christi durch. Der erhöhte Herr ist derselbe, der als Mensch in vollkommenen menschlichen Tugenden gelebt hat, in Treue, Sanftmut, Demut und Gerechtigkeit. Diese Tugenden sind nicht in der Vergangenheit verblasst, sondern umgeben seinen Thron wie ein Gewand. Wenn Jesus Christus derselbe gestern und heute und in Ewigkeit ist, dann bedeutet das, die Treue, die er in 1. Mose, in den Evangelien und in der Geschichte der Gemeinde erwiesen hat, ist dieselbe Treue, mit der er heute sein oft so schwankendes Volk trägt. Die Seraphim stehen über diesem Thron und rufen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Der Himmel bestätigt damit eine Wahrheit, die der Blick von unten leicht übersieht, Gottes Herrlichkeit ist nicht erst dann gegenwärtig, wenn das Volk geordnet, die Gemeinde harmonisch und die Umstände ideal sind. Sie erfüllt die Erde schon jetzt, auch wenn wir sie oft durch den Nebel unserer Enttäuschungen und Verletzungen nicht wahrnehmen. Die Türpfosten erzittern, das Haus füllt sich mit Rauch, selbst die unbeweglichen Strukturen geraten in Schwingung, wenn die Heiligkeit Gottes sich bemerkbar macht. Inmitten aller Verwirrung wird sichtbar, nicht die Unordnung hat das letzte Wort, sondern der heilige König. Wer diese Vision auf sich wirken lässt, wird im Blick auf den Zustand von Gemeinde und Christenheit innerlich verändert. Der Schmerz über Missstände verliert nicht an Ernst, aber er wird nicht länger zum Mittelpunkt. Jesaja wird gewissermaßen von der Tribüne der empörten Beobachter weggerufen und in den Thronsaal hineingenommen. Statt nur zu sehen, wie Könige fallen und Systeme zerfallen, lernt er sehen, dass Christus regiert, nicht mehr am Kreuz, sondern auf dem Thron, und doch derselbe, der für sein Volk gestorben ist. Enttäuschungen über andere Gläubige, bittere Erfahrungen im Gemeindeleben und der Eindruck, alles gehe bergab, stehen von nun an im Licht des Throns, nicht umgekehrt. Darin liegt eine stille Ermutigung, auch wenn unsere Sicht von unten von Dunkelheit und Zerbruch geprägt ist, darf unser Herz an dem festhalten, den Jesaja geschaut hat, an dem Herrn, der in unveränderlicher Heiligkeit und Güte regiert und dessen Herrschaft gerade dann tragfähig ist, wenn auf der Erde vieles ins Rutschen gerät. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume füllten den Tempel. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Wenn der Blick auf Christus auf dem Thron unser Inneres prägt, verlieren Zynismus und Resignation ihre Macht. Die Unveränderlichkeit des erhöhten Herrn gibt der Seele einen ruhenden Punkt, an dem sich Vertrauen und Lob neu entzünden können, auch wenn die sichtbare Lage des Volkes Gottes uns ratlos lässt. Die Vision des heiligen Königs entlarvt unsere Unreinheit und reinigt tiefer. Nachdem Jesaja den heiligen König auf dem Thron gesehen hat, wird sein erster Laut kein Jubelruf, sondern ein Schrei der Erschütterung: Da sprach ich, weh mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Die Gegenwart des Heiligen bringt nicht zuerst Trost, sondern Wahrheit ans Licht. Was im Halbdunkel der religiösen Gewohnheit verborgen bleiben konnte, wird im strahlenden Licht der Herrlichkeit unübersehbar. Jesaja entdeckt sich nicht als Opfer der Verhältnisse, sondern als Beteiligten, seine eigenen Lippen gehören zu dem, was Gott missfällt. Jesaja reagierte auf die Vision von Christus in Herrlichkeit mit den Worten: Weh mir, denn ich bin verloren. Durch diese Vision war Jesaja gewissermaßen am Ende völlig erledigt. Mit den unreinen Lippen wird nicht nur grobe, offensichtlich böse Rede angesprochen. Gemeint ist auch die feine, fromm verpackte Sprache des Volkes Gottes, Kritik, die sich für Klarheit hält, Klatsch, der sich als Sorge tarnt, Murren, das sich zu geistlicher Urteilsfähigkeit stilisiert, und stolze Urteile, die das eigene Herz erhöhen. Jesaja erkennt, dass er Teil eines Klimas ist, in dem die Sprache nicht mehr von Staunen über Gott, sondern von Bewertung der anderen geprägt ist. Als Petrus am See Genesaret die Macht und Nähe Jesu erlebt, reagiert er ähnlich: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Wo Christus sich in seiner Heiligkeit zeigt, wird die alte Schöpfung in uns entlarvt, nicht kosmetisch verbessert. Doch das Licht, das entlarvt, lässt Jesaja nicht stehen. Unmittelbar heißt es: Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Der Altar im Hintergrund dieser Szene erinnert an das Opfer, an das Gericht über die Sünde. Die glühende Kohle trägt die Hitze dieses Gerichts, und indem sie Jesajas Lippen berührt, wird deutlich, was am Altar geschah, wird persönlich wirksam. Im Licht des Neuen Testaments wird sichtbar, dass hier die wirksame Erlösung Christi vorgezeichnet ist, die nicht nur Sünden zudeckt, sondern Schuld wirklich wegnehmen und Sünde sühnen kann. Bemerkenswert ist, dass Jesaja bereits Prophet war, als er diese Reinigung erfährt. Er war im Dienst Gottes, trug sein Wort, und doch führt ihn die Vision in eine vertiefte, erneuerte Läuterung hinein. Daraus lässt sich eine geistliche Linie erkennen: Je klarer Christus in seiner Heiligkeit gesehen wird, desto empfindsamer wird das Gewissen, desto genauer wird die Wahrnehmung für verborgene Unreinheiten, und desto tiefer greift die Reinigung, die von seinem Opfer ausgeht. Der Apostel Paulus spricht davon, dass wir die Erstlingsgabe des Geistes haben und dennoch seufzen, indem wir die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes, erwarten. Solange wir noch in der alten Schöpfung leben, bleibt dieser Prozess unvollendet, aber er ist real. Immer wieder führt der Herr Menschen, die ihm dienen, vor seinen Thron, um ihre Lippen, ihre Motive, ihre inneren Haltungen durch das Feuer seiner Gnade neu zu reinigen. Gerade darin liegt Trost: Wo er uns tiefer unsere Unreinheit sehen lässt, zielt er nicht auf Verzweiflung, sondern auf eine umfassendere Teilhabe an der Kraft seiner Erlösung. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Wo Christus in seiner Heiligkeit neu vor Augen tritt, wird das Herz zwar erschüttert, aber nicht zerstört. Die glühende Kohle vom Altar macht deutlich: Für jede aufgedeckte Unreinheit gibt es in ihm eine wirksame, vertiefende Reinigung, aus der eine stille Freude erwächst, dass unser Leben nicht an der alten Schöpfung hängen bleiben muss. Ein warnender Auftrag: Gericht und Hoffnung im heiligen Samen. Erst nachdem Jesaja gereinigt worden ist, ertönt im Thronsaal eine neue Frage: Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden, und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Aus dem Mund desselben Mannes, der eben noch weh mir gerufen hat, kommt nun ein schlichtes: Hier bin ich. Zwischen diesen beiden Rufen liegen Altar und glühende Kohle, die Erfahrung, dass Gott nicht nur richtet, sondern sühnt. Der Ruf in den Dienst erwächst daher nicht aus Selbstvertrauen oder natürlicher Tüchtigkeit, sondern aus einer Gnade, die das Gewissen entlastet hat. Bemerkenswert ist auch der Wechsel von Ich zu Uns in der göttlichen Frage, ein feiner Hinweis auf den dreieinen Gott, der als einer spricht und doch in sich Gemeinschaft ist. Wer auf diesen Ruf antwortet, wird hineingenommen in etwas, das größer ist als seine eigene Geschichte, in das Handeln des dreieinen Gottes an seinem Volk und an den Nationen. Nachdem Jesaja gereinigt worden war, empfing er einen Auftrag vom Herrn. Der Herr sagte, wen soll ich senden, und wer wird für uns gehen? Die Worte Ich und Uns machen deutlich, dass der hier spricht, dreieinig ist, dass es sich bei ihm nicht nur um Christus handelt, sondern um Christus als die Verkörperung des dreieinen Gottes. Der Auftrag, den Jesaja empfängt, trägt jedoch einen schmerzlichen Charakter. Er soll zu einem Volk reden, dessen Herz stumpf wird, dessen Ohren schwer und dessen Augen verklebt sind, hören, ja, hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja, sehen sollt ihr und nicht erkennen. Und es folgt, mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen sieht und mit seinen Ohren hört und sein Herz einsichtig wird und es umkehrt und Heilung für sich findet. Das ist keine Willkür Gottes, sondern das ernsthafte Gericht darüber, dass das Volk wiederholt auf Gottes Reden nicht hören wollte. Das Neue Testament greift diese Worte auf, um die Verstockung Israels in der Zeit Jesu zu deuten, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Vor dieser Härte schreckt Jesaja zurück und stellt die Frage, die vielen im Angesicht des Gerichts auf der Seele liegt, da sagte ich, wie lange, her? Die Antwort Gottes ist nüchtern und weitreichend, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken, und die Verlassenheit mitten im Land wird groß sein. Der Weg der Verstockung hat Konsequenzen, die nicht mit einem schnellen Trostwort neutralisiert werden. Gottes Ernst gegenüber hartnäckigem Unglauben und religiöser Abwehr seines Redens wird sichtbar. Doch mitten in diese düstere Perspektive hinein fällt ein letzter, unscheinbarer Satz, der den ganzen Abschnitt in ein anderes Licht taucht. Es heißt, und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wieder dem Niederbrennen anheimfallen wie die Terebinte und wie die Eiche, an denen beim Fällen ein Stumpf. Aber die Szene endet nicht beim gefällten Baum, sondern beim Stumpf, und dieser Stumpf trägt einen Namen. Ein heiliger Samen. Inmitten von Gericht, Verwüstung und Zerstreuung behält Gott sich etwas vor, das nicht von Menschenhand gesichert wird. Der heilige Same im Stamm des gefällten Baumes weist über Jesajas Zeit hinaus, auf den Spross aus der Wurzel Ises, auf Christus, der in eine Geschichte hineingeboren wird, die äußerlich gekappt scheint. In ihm lebt die Heilslinie weiter, durch ihn wird das Volk nicht endgültig verworfen, und durch ihn öffnet sich der Weg, dass auch die Nationen Anteil an der Errettung bekommen. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden, und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, hören, ja, hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja, sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen sieht und mit seinen Ohren hört und sein Herz einsichtig wird und es umkehrt und Heilung für sich findet. Der Blick auf den heiligen Samen im gefällten Baum bewahrt davor, angesichts von Verstockung und Gericht innerlich zu verbittern oder zu verzweifeln. Im Hintergrund jeder warnenden Botschaft Gottes steht sein Entschluss, in Christus Leben zu bewahren und neu hervorzubringen, eine Hoffnung, die leise, aber tragfähig die dunkelsten Zeiten durchzieht. Herr Jesus Christus, du König, der auf dem hohen und erhabenen Thron sitzt, wir bekennen, wie schnell wir von den Schwächen deines Volkes entmutigt sind und wie selten wir wirklich auf dich schauen. Öffne uns die Augen für deine Herrlichkeit und deine heilige Gegenwart, damit wir mehr von dir als von unserer Umgebung bestimmt werden. Lass dein Licht auf unsere Herzen und auf unsere Lippen fallen, damit Unreinheit, verborgener Stolz und harte Worte offenbar werden und durch das Feuer deines Kreuzes gereinigt werden. Danke für den heiligen Samen deiner Gnade, den du auch in Zeiten des Gerichts bewahrst und der in dir selbst seine Erfüllung findet. Stärke unsere Hoffnung, dass deine Herrschaft nicht wankt, deine Erlösung wirksam bleibt und dein Volk, aus Israel und den Nationen, durch dich zu deinem Ziel gelangt. Bewahre uns in deiner Gnade, bis wir dich ohne Schleier sehen und deine Heiligkeit uns völlig durchdrungen hat. Amen.